Wir sprechen heute über unser Erbgut, genauer gesagt über die RNA. Was ist das eigentlich nochmal und wo liegen ihre Funktionen? Darum geht's heute bei uns hier im Spektrum-Podcast, denn da gab's in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch ein paar revolutionäre Entdeckungen.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Anfang der 1950er Jahre, da gibt's in der Forschung zu unserem Erbgut einen Riesendurchbruch, den ihr bestimmt auch kennt. Damals wird nämlich entdeckt, dass unsere DNA eine sogenannte Doppelhelix-Struktur hat. Das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Bio-Unterricht in der Schule. Das ist diese berühmte Struktur, sieht so ein bisschen aus wie so eine Leiter mit Sprossen in der Mitte, die dann so ja, spiralförmig eben eingedreht ist. Und diese Doppelhelix, die enthält den Bauplan für uns Menschen. Und so ist das auch bei jedem anderen Lebewesen auf dem Planeten. Und dann gibt's neben dieser DNA noch die RNA. Und die kommt in den allermeisten Fällen jetzt nicht als Doppelstrang vor, sondern einzeln. Und die übernimmt ganz unterschiedliche Funktionen im Körper, also die RNA. Sogar viel, viel mehr, als man lange Zeit wusste. Und das ist unser Thema heute hier im Spektrum-Podcast und zwar mit Frank Schubert von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Frank.
Grüß dich, Marc.
Frank, lass uns doch gerne mal zum Einstieg wiederholen. Wie funktioniert denn das Ganze nochmal mit dem Erbgut? Und was ist nochmal genau der Unterschied zwischen DNA und RNA?
Ja, biologische Zellen, die speichern ihre Erbinformation auf einem Kettenmolekül namens DNA, das heißt Desoxyribonukleinsäure, komplizierter Name. Dieses Kettenmolekül setzt sich zusammen aus aneinandergereihten Bausteinen. Diese Bausteine nennt man Nukleotide. Und jedes Nukleotid besteht aus drei Teilen. Das ist eine Nukleinbase, das ist ein Zuckermolekül. Bei der DNA ist es der Zucker Desoxyribose, deswegen heißt sie auch so. Und dann der dritte Teil ist ein Phosphorsäurerest. Ja, und die Abfolge dieser Nukleotide, also wenn man den DNA-Strang entlang fährt sozusagen, dann ergibt die Abfolge oder Sequenz dieser Nukleotide eine Information, nämlich die Erbinformation. Und die setzt sich zum Teil zusammen aus Bauanleitungen für Proteine, die unsere Körperzellen so herstellen. Die brauchen ja Proteine für alles Mögliche, um ihren Stoffwechsel zu betreiben, um Muskelkontraktionen zu ermöglichen, um Nervensignale zu ermöglichen und so weiter. Und die Bauanleitung für diese Proteine, die ist eben verschlüsselt in der Abfolge oder Sequenz der Nukleotide. Und ja, die liegt sozusagen in Paketen vor, also zumindest in bestimmten Bereichen des Erbguts. Diese Pakete nennt man Gene und ein Gen enthält in der Regel so die Bauvorschrift für eine bestimmte Sorte von Proteinen. Und wenn der Zellapparat Proteine erzeugt, dann stellt er zunächst eine Abschrift der DNA-Sequenz her. Und das ist dann die RNA, über die du gerade da gesprochen hast. Die RNA ist auch ein kettenförmiges Molekül. Die ist der DNA chemisch sehr ähnlich, enthält nur einen anderen Zucker, nämlich eine Ribose statt einer Desoxyribose. Und noch eine andere chemische Gruppe, auf die wir wahrscheinlich gleich auch noch zu sprechen kommen. Genau, und diese RNA-Abschrift der DNA-Sequenz, die dient dem Zellapparat als vorübergehende Arbeitskopie der Erbinformationen, um eben Proteine herzustellen. Die transportiert dann die Bauanleitung von der DNA zu den zellulären Proteinfabriken. Dort benutzen die Proteinfabriken sie, um daraus eben die Proteine herzustellen. Und anschließend wird die RNA wieder abgebaut, die diese Informationen transportiert hat. Und deswegen haben wir in unseren Körperzellen stets auch sehr viele RNA-Moleküle.
Massenhaft RNA-Moleküle in unserem Körper. Und du hast es gerade schon gesagt, die kodieren Proteine. Aber was bedeutet das genau?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, wie ich ja schon gesagt habe, ein Nukleotid besteht aus drei Teilen. Also das ist der Zucker, das ist der Phosphorsäurerest und dann ist es noch eine sogenannte Nukleinbase. Und von diesen Nukleinbasen gibt es vier verschiedene. Die heißen Adenin, Guanin, Cytosin, Thymin, haben wir wahrscheinlich in der Schule schon mal irgendwie gehört. Die RNA hat statt Thymin Uracil. Genau, und wichtig ist, wenn man jetzt diesen Strang entlangfährt, den DNA-Strang oder den RNA-Strang entlangfährt, dann ergibt die Abfolge dieser Basen eine Zeichenkette. Also zum Beispiel ATA, CGACT oder sowas. Und in dieser Zeichenkette ist der Bauplan kodiert des jeweiligen Proteins, wenn ein Protein hergestellt wird aus diesem Bauplan. Ja, und jeweils drei aufeinanderfolgende Nukleinbasen, die bilden dabei ein sogenanntes Triplett. Und dieses Triplett zeigt dem Zellapparat an, welche Aminosäure eingebaut werden muss in das Protein jeweils, wenn der Zellapparat an diese Stelle kommt des Strangs. Also es ist ein ziemlich komplexer Apparat.
Ja, und dieses Kodieren von Proteinen, das ist auch so die Aufgabe, mit der man RNA am häufigsten so verbindet. Das ist auch so ein bisschen, wie ich es abgespeichert hatte noch aus der Schule. Aber es gibt auch RNA, die lange Zeit, ja man könnte sagen, einfach übersehen worden ist. Auch so ein bisschen von der Forschung. Und denen widmet ihr euch jetzt in Spektrum der Wissenschaft gerade, weil die nämlich viel wichtiger sind, als lange angenommen wurde. Erstmal vielleicht vorneweg, warum hat man denen so lange so wenig Beachtung geschenkt?
Ja, das, weil es gar nicht so einfach ist, die nachzuweisen. Also schon die ersten Genomkartierungen, die man gemacht hat, vor, naja, inzwischen schon 20 Jahren, die hatten schon ergeben, dass ungefähr 1-2% unseres Erbguts Gene im klassischen Sinn sind. Also Gene, die Bauanleitungen für Proteine enthalten. Und damals nahm man an, dass die Hauptaufgabe des Genoms darin besteht, eben diese Bauvorschriften für die Proteine zu liefern, sodass die Zellen eben ihre Proteine herstellen können und damit überleben können. Und von dem großen Rest des Erbguts hat man angenommen, dass das eben großteils Junk-DNA ist, also Müll-DNA, also Sequenzen, die keine Bauvorschriften für Proteine enthält. Und da wusste man nicht so richtig, wofür sind die da? Sind die überhaupt für irgendwas da? Ist das vielleicht nur ja irgendwelcher Müll, der sich angesammelt hat über die Jahrmilliarden der Evolution, irgendwelche deaktivierten Virussequenzen und keine Ahnung, was da eben alles noch so drin schlummert an Überresten. Und deswegen hatte man einfach nicht so richtig auf dem Schirm, dass das ja vielleicht auch eine Funktion haben könnte. Und erst 2012 haben Forscherinnen und Forscher nachgewiesen, dass mindestens 75% unserer DNA in RNA umgeschrieben wird. Also auch die Bereiche, die eben keine Bauvorschriften für Proteine enthalten. Aber es war halt völlig unklar, was diese RNA-Abschriften machen in der Zelle oder ob sie überhaupt irgendwas machen. Und das ist auch heute oft noch gar nicht so klar von vielen dieser RNA-Abschriften. Und die sind häufig auch sehr klein und sehr kurz und sie sind häufig auch sehr kurzlebig. Also die werden schon nach sehr kurzer Zeit wieder abgebaut in der Zelle. Und deswegen ist es eben sehr schwer, auch für die eine Funktion nachzuweisen, selbst wenn sie eine haben. Aber heute weiß man immerhin schon, dass das menschliche Erbgut viel mehr nicht kodierende Abschnitte enthält als kodierende Abschnitte. Also viel mehr Abschnitte, die keine Bauvorschriften für Proteine haben, als Abschnitte, die solche Vorschriften haben.
Okay, also nochmal zum Verständnis für mich. Man hat lange Zeit gedacht, irgendwie nur so 1-2%, nämlich die, die Proteine kodieren, die seien wichtig von unserem Erbgut und den Rest dachte man so, ja, du hast es Junk genannt, ne? Also so ein bisschen Abfall quasi.
Ja, genau.
Und das hat sich jetzt geändert. Also man guckt da jetzt anders drauf. Welche anderen RNA-Moleküle gibt es denn da noch?
Ja, also dass es nicht kodierende RNA gibt, das weiß man auch schon länger. Also dazu gehört ja zum Beispiel auch die tRNA, die Transfer-RNA, kennen wir wahrscheinlich auch alle aus der Schule noch. Das sind diese kleinen kurzen Schnipsel, die sich mit Aminosäuren verbinden und dann während der Proteinherstellung benötigt werden, damit die Aminosäuren in der richtigen Reihenfolge eben verknüpft werden zu einem Protein. Also diese tRNAs kennt man schon lange. Aber es gibt eben noch viel mehr Sorten nicht kodierende RNA. Dazu gehören zum Beispiel die langen nicht kodierenden RNAs. Die sind meist mehr als 200 Nukleotide lang. Von denen kennt man inzwischen mehrere tausend Sorten. Und man weiß auch, dass die oft an der Genregulation mitwirken in der Zelle. Also die schalten Gene an oder aus oder regulieren deren Aktivitäten. Dann gibt es noch die sogenannten Mikro-RNAs. Die sind meist nur wenige 10 Nukleotide lang. Von denen kennt man schon mehr als 2000 verschiedene Sorten. Und die wirken meist dadurch, dass sie die Translation von Boten-RNAs stören. Also das Übersetzen der Boten-RNA in ein Protein, das stören die in der Regel. Und das können die auf verschiedene Weise machen. Die können sich eben an so eine Boten-RNA dranhängen und sie dadurch zum Abbau freigeben. Dadurch wird das Protein nicht mehr hergestellt. Sie können aber auch die Proteinherstellung einfach blockieren, indem sie sich da dran heften. Also da gibt es verschiedene Mechanismen. Ja, und dann gibt es noch pRNAs, die direkt im Zellkern verhindern, dass eben die DNA-Sequenz abgeschrieben wird und in ein RNA-Molekül übersetzt wird. Die sind außerdem noch dafür da, sogenannte egoistische DNA-Sequenzen zu bekämpfen. Also das gibt es wirklich, die sogenannten Transposonen. Das sind oft eben Überbleibsel von früheren Viren, die unsere Vorfahren mal infiziert haben. Die haben sich dann in unser Erbgut irgendwie eingeschrieben und die haben die oft unangenehme Eigenschaft, dass sie so ein Eigenleben entwickeln können. Die können sich also selbst vervielfältigen und sich dann an anderer Stelle eben der DNA wieder reinkopieren. Und dabei machen sie manchmal Gene kaputt, die wichtig sind für uns, also zum Beispiel für die Unterdrückung des Tumorwachstums. Deswegen können solche Transposonen eben auch Tumorerkrankungen auslösen. Ja, und diese pRNAs, die sind dafür da, eben solche Elemente zu bekämpfen. Deswegen bezeichnet man sie auch als Immunsystem des Genoms. Ja. Und dann gibt es noch zirkuläre RNA, das sind so schlaufenförmige Moleküle, von denen man oft auch gar nicht weiß, was sie machen oder ob sie überhaupt irgendwas machen. Also es gibt sehr, sehr viele Sorten.
Ja, sehr viele Sorten. Lass uns das doch vielleicht mal an einem konkreten Beispiel dann durchexerzieren, welche Aufgaben diese RNA-Moleküle übernehmen.
Ja, man weiß zum Beispiel, also Frauen haben ja zwei X-Chromosomen in ihrem Erbgut und also die haben sozusagen die Gene, die auf dem X-Chromosom liegen, haben sie also zweimal in jeder Zelle. Das ist nicht unproblematisch, weil daher ja dann die Gefahr droht, dass zu viel Genprodukte hergestellt werden. Also die Gene werden ja abgelesen, in Proteine übersetzt. Und wenn man jedes Gen zweimal hat auf diese Weise, dann wird natürlich auch eigentlich doppelt so viel Protein hergestellt. Und die Zelle reagiert ja sehr empfindlich auf Proteinkonzentration, Proteingehalte. Wenn zu viel Protein da ist, dann ist es in der Regel nicht gut. Das wäre tatsächlich bei den X-Chromosomen auch der Fall. Und deswegen gibt es eine lange nicht kodierende RNA mit der Bezeichnung Cis. Und die wickelt sich um eines der beiden X-Chromosomen und schaltet es dadurch quasi aus. Also das führt dann dazu, dass eben die Gene auf diesem X-Chromosom nicht mehr abgelesen werden. Dadurch wird nur noch das andere X-Chromosom abgelesen und dadurch wird verhindert, dass eben zu viel Protein dann in der Zelle ist, was eben ja von den Genen auf diesem Chromosom stammt. Ja, ein anderes Beispiel ist, dass es andere lange nicht kodierende RNAs gibt, die daran mitwirken, die Verpackung unseres Erbguts zu regulieren. Also unsere DNA, die liegt ja nicht als isoliertes Molekül im Zellkern, sondern die ist eben um Proteine gewickelt, um Histone und so weiter. Und wie eng die aufgewickelt ist, hat Einfluss darauf, wie leicht sie zugänglich ist. Kann man sich ja auch intuitiv vorstellen. Also wenn ich jetzt eine lange Schnur habe und ich wickel die ganz eng um irgendwas drumherum, dann komme ich halt nur noch sehr schlecht eben ran an diese Schnur. Ich muss sie dann erst aufwickeln, erst wieder locker wickeln und so weiter. So ähnlich funktioniert das mit der DNA auch. Und es gibt einige lange nicht kodierende RNAs, die eben daran mitwirken, diese Verpackungsdichte zu regulieren. Und dadurch haben die eben Einfluss darauf, welche Gene überhaupt abgelesen werden.
Also eine richtig neue Welt hat sich da aufgetan. Einige Expertinnen und Experten sprechen sogar von einer regelrechten RNA-Revolution. Und Frank, das ist jetzt für mich als Laien so ein bisschen schwer einzuschätzen, wie bedeutsam das ist. Warum sprechen die von einer Revolution?
Naja, es ist ja schon relativ krass, diese Welt, die sich da jetzt auftut, weil die eben lange sozusagen im Verborgenen war. Also wir kennen es vielleicht noch aus der Schule oder wer Biologie oder so ein Fach studiert hat, aus den Lehrbüchern. Da hatte man ja oft den Eindruck, dass es im Wesentlichen irgendwie geklärt ist, wie das Erbgut funktioniert. Es gibt halt Gene mit Bauvorschriften drauf und die werden abgelesen und dann wird eine Translation gemacht und am Ende kommen dann eben Proteine raus. Aber diese nicht kodierenden Sequenzabschnitte, die sind ja, wie gesagt, von denen gibt es ja viel mehr und die sind ja in der Summe auch viel länger als die kodierenden. Und wenn sich jetzt herausstellt, dass die eben eine wichtige Rolle in der Zelle spielen, dass sie eben die Zelle regulieren, wahrscheinlich auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen, dann tut sich da ja eine ganz neue Welt auf. Also man merkt auf einmal, dass unser Erbgut doch nicht zum größten Teil oder vielleicht doch nicht zum größten Teil aus Müll-DNA besteht, sondern dass das vielleicht Sequenzen sind, die doch irgendwie wichtig sind für das Funktionieren der Zelle. Und die Forscherinnen und Forscher merken jetzt auch, dass die vergleichsweise einfachen Lebewesen, an denen man früher Mechanismen der Genregulation erforscht hat, zum Beispiel Bakterien, dass die eben nur bedingt dafür taugen, das wiederzugeben, was in unseren Zellen passiert, weil das menschliche Erbgut enthält viel, viel mehr nicht kodierende Sequenzabschnitte beispielsweise als das Erbgut von Bakterien. Und deswegen kann man das auf der Ebene gar nicht miteinander vergleichen. Also diese nicht kodierenden Abschnitte spielen bei uns wahrscheinlich eine viel größere Rolle. Und wahrscheinlich machen sie auch die ganze Genregulation in der Zelle viel verwickelter, weil es eben viel, viel mehr Stellschrauben gibt, an denen die Zelle eben drehen kann. Also sie kann irgendwie nicht nur die Gene selber hoch und runter regeln, sondern sie kann auch noch diverse nicht kodierende Abschnitte hoch und runter regeln, die dann wiederum auf die Genaktivitäten zurückwirken und so weiter. Und das macht das Ganze eben sehr, sehr verworren, sehr komplex, sehr kompliziert. Und sehr viel komplexer, als man vorher dachte.
Ja, aber steckt natürlich damit auch eine Menge Potenzial drin, wobei es, das schreibt ihr auch in Spektrum der Wissenschaft, schon auch noch Stimmen in der Wissenschaft gibt, die ja ein bisschen skeptischer sind. Was führen die denn für Argumente an oder wo verlaufen gerade so die Diskussionslinien bei dem Thema?
Ja, vieles ist ja noch unklar auf dem Gebiet. Also von vielen dieser nicht kodierenden RNAs weiß man ja noch gar nicht, ob sie überhaupt eine Funktion haben in der Zelle und wenn ja, was für eine. Manche Forscher sagen, dass diese nicht kodierenden RNAs vielleicht nur sogenanntes transkriptionelles Rauschen sind. Also damit ist gemeint, dass wenn der Zellapparat die DNA-Sequenz abschreibt und umschreibt in eine RNA-Sequenz, dann könnte es vielleicht sein, dass er dabei einfach zufällig oder sozusagen unbeabsichtigt eben auch Sequenzabschnitte mit abschreibt, die vielleicht keine Bauvorschrift für ein Protein haben. Dann würden diese Moleküle quasi so als so eine Art Beiprodukt mehr oder weniger beabsichtigt entstehen und wären dann halt einfach irgendwie da, ohne irgendeine Funktion zu haben. Dafür spricht, dass es von vielen dieser nicht kodierenden RNAs immer nur sehr wenige gibt. Also tatsächlich von manchen gibt es weniger als ein Molekül pro Zelle, wenn man das mal hochrechnet. Und wenn es weniger als ein Molekül pro Zelle gibt, dann kann man sich ja in der Tat sehr schwer nur vorstellen, dass diese Moleküle eine wichtige Funktion haben sollen. Und deswegen gibt es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben vermuten, dass das eigentlich mehr so eine Art Hintergrundrauschen ist. Aber da ist vieles halt noch sehr unklar.
Wenn wir mal zu den Anwendungsmöglichkeiten kommen, dann sind wir sicherlich vor allem beim Thema Medizin, aber RNA-basierte Medizin steht ja noch ziemlich am Anfang, würde ich mal sagen. Wo wäre denn dieses Wissen oder diese Erkenntnisse, die man da jetzt gewinnt, wo wären die in Zukunft möglicherweise einsetzbar?
Ja, also auf jeden Fall, hast du völlig recht, spielt es natürlich in der Medizin eine große Rolle oder ist eben sehr interessant für die Medizin. Immer wenn es um Genregulation geht und so weiter, da fallen einem ja sofort Krankheiten ein, die da eben, für die das eine Rolle spielen könnte. Allen voran natürlich Tumorerkrankungen, weil ja Krebserkrankungen eben sehr oft auf einer genetischen Fehlregulation beruhen. So dass man sich vorstellen könnte, wenn es so genregulatorische Vorgänge gibt, die man bisher noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dann könnte es natürlich sein, wenn man das bewusst nutzt oder irgendwie medizinisch nutzbar macht, dass man damit eben auch Krebserkrankungen beeinflussen kann. Und tatsächlich gibt es da schon Entwicklungsarbeiten. Also viele Forscherinnen und Forscher arbeiten an sogenannten Antisense-Oligonukleotiden. Das sind kurze RNA-Stränge, die sich an andere RNA-Moleküle in der Zelle heften und diese deaktivieren können. Und das lässt sich nutzen, wahrscheinlich um Tumorerkrankungen zu bekämpfen, weil man damit eben beispielsweise Gene ausschalten kann, die mit Krebserkrankungen in Verbindung stehen oder Gene ausschalten kann, die den programmierten Zelltod unterdrücken und so weiter. Also da gibt es schon große potenzielle medizinische Vorteile, die man daraus vielleicht ziehen könnte und vermutlich auch kann, aber so genau weiß man es noch nicht.
Ja, und das bringt mich auch zu meiner abschließenden Frage. Also das Potenzial ist ja offensichtlich riesig. Was braucht es denn jetzt, um das besser zu verstehen und da vor allem auch schnell voranzukommen?
Ja, du hast es ja gerade selber gesagt, dass die RNA-basierte Medizin noch ganz am Anfang steht. Also vieles weiß man noch nicht. Man kennt ja mehrere tausend Sorten solcher nicht kodierenden RNA-Moleküle, aber von relativ wenigen weiß man eben nur, was sie machen oder ob sie überhaupt irgendwas Relevantes machen in der Zelle. Also da ist noch jede Menge Forschungsbedarf, aber relativ klar ist, wenn man das mal besser verstanden hat, dann kommt man dem wahrscheinlich sehr viel näher, dass man die Funktionsweise des Erbguts wahrscheinlich sehr viel besser versteht, als man es heute tut.
Ja, das ist das Ziel. Also in Zukunft nachlesen könnt ihr alles zu dieser RNA-Revolution, wie es einige nennen, nochmal in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die gibt's wie immer online oder im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Und lieber Frank, ich sag dir vielen, vielen Dank fürs Erklären.
Ja, danke von mir.
Und ich habe zum Schluss noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch. Und da geht's um die Deutsche Bahn. Falls ihr euch immer schon mal gefragt habt, was da eigentlich schiefläuft, warum es da dauernd so hakt, dann kann ich euch unseren neuen Podcast Teurer Fahren empfehlen, den wir von Detektor FM gemeinsam mit Radio 1 vom RBB und dem SWR zusammen gemacht haben. Meine Kollegin Charlotte Thielmann und ihr Rechercheteam, das ihr vielleicht schon von der ersten Staffel, also vom preisgekrönten Podcast Teurer Wohnen kennt, die schauen sich das Ganze mal genauer an. Und da geht es um die 30-jährige Geschichte der Deutschen Bahn AG und warum die Bahn in der Krise steckt. Es geht darum, warum das Schienennetz auf der einen Seite so kaputt ist, dass ja fast alle wichtigen Strecken in Deutschland saniert werden müssten. Und es geht auch darum, warum auf der anderen Seite sehr viel Geld für Megaprojekte da war in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Meine Kolleginnen und Kollegen, die daran gearbeitet haben, die haben Verkehrsminister getroffen, Bahnchefs, haben mit Lokführern gesprochen und Tunnelbauern und finden sogar ein Gleis, das sehr viel über das System Bahn erzählt. Teurer Fahren findet ihr auf detektor.fm, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, dann sage ich euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Ausgabe vom Spektrum-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid. Die kommt wie immer am kommenden Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.